Dann ist die Signa Ende 2023 pleite gegangen und dann?
Ja, sie kann die Miete nicht mehr zahlen oder zahlt sie einfach nicht mehr und dann richtet's die Mama, also Rene Benkos Mutter.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Rene Benko, Staffel 2. Willkommen zurück zur größten Pleite der Zweiten Republik.
Rene Benko ist am Tiefpunkt seines Lebens. Er sitzt in Wien im Gefängnis seit Monaten in U-Haft und hat offiziell alles verloren. Sein Unternehmen, viele seiner Freunde, sowieso seine Reputation und auch sein Geld. Plötzlich ist der einstige Milliardär ein Pleitier. Immerhin musste der Mann im Frühjahr 2024 Konkurs anmelden. Aber wie schnell und wie hoch oder wie tief kann ein Fall wirklich sein? Wie schnell können Milliarden verschwinden? Und sind sie wirklich einfach mit der Pleite des Signa-Universums davongeronnen? Oder ist ein Teil des Vermögens vorher doch noch in Sicherheit gebracht worden? Und wenn dem so sein sollte, wo ist das Geld jetzt versteckt und wie kommt man daran? Während Rene Benko im Gefängnis sitzt, gehen die Staatsanwaltschaft, die Finanz, Gläubiger und Investoren auch intensiv dieser Frage nach. Und auch wir. Und schau an, wir haben beim Graben und Wühlen auch ein paar äußerst bemerkenswerte und wertvolle Informationen gefunden. Wertvoll, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Name ist Anna Thalhammer, ich bin Chefredakteurin und Herausgeberin von Profil. Und neben mir sitzt Chefreporter Stefan Melicher. Mit ihm und meiner Kollegin Marina Delceva haben wir schon mehr als 100 Geschichten zu Benko geschrieben und das ist eigentlich nicht zu fassen. So heißt auch dieser Podcast. Wir haben vergangenes Jahr bereits eine Staffel Benko gemacht. Sie endet mit der Pleite und dem Zusammenbruch von Benkos Universum. Seitdem ist irrsinnig viel passiert. Darum haben wir eine zweite Staffel produziert. Das ist Folge 2. Heute machen wir uns zusammen auf die Suche nach Benkos privaten Juwelen, sofern es welche gibt. Stefan, du bist von uns zwei ja der Zahlenmensch. Bitte gib uns einmal einen Überblick. Wie viel hatte Rene Benko und wie viel hat er, was schätzt denn du?
Also Rene Benkos Vermögen ist im Jahr 2019 von Forbes und anderen auf rund 5 Milliarden US-Dollar geschätzt worden, also ein ordentlicher Batzen. Er hat damals als einer der reichsten Österreicher gegolten, aber das war eben nur eine Schätzung und wie das so ist mit diesen Schätzungen, die beruhen dann zum Teil auch auf Unternehmensbewertungen und bei Benko waren das klarerweise Anteile an der Signa-Gruppe und die hat man halt zum damaligen Zeitpunkt so wertvoll eingeschätzt. Wie viel er selber wirklich hatte, so genau weiß man das nicht. Was die Signa betrifft, ob die damals wirklich so viel wert war, naja, die Immobilien waren eigentlich ziemlich hoch bewertet, allerdings auch, weil Signa von den eigenen Handelsunternehmen teilweise doch sehr hohe Mieten verlangt hat. Seit der Pleite und generell der Krise am Immobilienmarkt sind die zahlreichen Luxushotels, Kaufhäuser, Apartmentanlagen und so weiter aber ganz sicher nicht mehr das wert, was sie zu Signas Hochzeiten wert gewesen sein sollen. Und auch die Signa-Aktien, also die Teil dieser Vermögensschätzung in Bezug auf Benko waren, die sind heute im Grunde wertlos. Und dann kommt noch dazu, Benko ist ja offiziell in seiner Signa eigentlich nicht wirklich was gewesen. Das klingt vielleicht sehr komisch, aber so ab ungefähr 2014 hatte er eigentlich keine offizielle gesellschaftsrechtlich eingetragene Führungsfunktion mehr dort. Auf dem Papier war er Berater, er hatte also Beraterverträge mit wichtigen Signa-Gesellschaften und wie sich so nach und nach herausgestellt hat, hat er wohl auch einen Dienstvertrag mit der Dachgesellschaft der Gruppe gehabt. Alles millionenschwer, zweifellos, aber keine offiziell eingetragene Geschäftsführerfunktion. Wo er schon saß, das war nachvollziehbar, er war Vorsitzender des Signa-Beirats, aber so ein Beirat ist kein Gremium, das man nach Firmenrecht wirklich braucht. Das ist eher sowas wie ein Beratungsgremium, ein Ehrenaufsichtsrat, ein bisschen bös formuliert könnte man sagen. Es war vielleicht auch ein Auffangbecken für ehemalige Politiker und pensionierte Banker mit besten Kontakten in die Politik und zu potenziellen Geldgebern. Das ist natürlich schon einigermaßen schräg, dass jemand wie Rene Benko nach außen hin offiziell keine Verantwortung mehr für das Unternehmen haben wollte oder getragen hat, das er selbst aufgebaut hat und mit dem er ja auch ganz stark identifiziert wurde. Weil jeder hat eigentlich gewusst, Rene Benko, das ist Mr. Signa, er ist das Gesicht dieser Gruppe, dieser Firmengruppe. Er hat es gegründet, hochgezogen und war ganz sicher sowas wie das Aushängeschild. Und tatsächlich kennen wir mittlerweile ja auch diverse Einvernahmeprotokolle von Zeugen bei den Ermittlern, bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ja, von, was sind das für Zeugen? Das sind teilweise Mitarbeiter, es sind teilweise Investoren, es sind teilweise andere Signa-Manager. Und die sagen dann doch alle ziemlich einstimmig, dass bei Signa, jetzt kurz zusammengefasst, im Endeffekt René Benko das letzte Wort hatte und nichts ohne seinen Sanctus passiert ist. Ob er tatsächlich ein sogenannter faktischer Geschäftsführer war, das wären am Ende des Tages wohl Ermittler, Staatsanwaltschaften und möglicherweise auch Gerichte klären müssen. Betont sei, er hat es immer bestritten, dass er ein solcher faktischer Geschäftsführer gewesen wäre. Dran sind, das muss man an dieser Stelle auch erwähnen, wohl auch diverse Haftungsfragen geknüpft. Ähnlich strittig ist die Frage, wie es abseits der Signa mit dem sonstigen Vermögen von René Benko ausschaut. Mal auf den Punkt gebracht, er ist offiziell pleite. Trotzdem gibt's in seinem Umfeld mehrere Stiftungen, Privatstiftungen, und da steckt nach wie vor dann doch ordentlich Geld drin. Jetzt ist es auch dort so, dass er offiziell dort keine Funktion hat. Er ist auch formell nicht Begünstigter. Also gehört ihm auch dieses Vermögen in den Stiftungen nicht, jedenfalls offiziell nicht. Und das wiederum bedeutet, all jene, denen er Geld schuldet, die kommen an dieses Geld in den Stiftungen nicht ran, zumindest vorerst nicht. Das ist ziemlich solide aufgebaut, jedenfalls hält's bisher. Und ja, so nach dem Motto, wer nichts isst, wer nichts hat, dem kann man auch nichts wegnehmen.
Das ist ein ziemlicher Lifehack und auch eine spannende Sache. Ich finde es auch sehr interessant, den Zeitpunkt, wo er eben alle diese Funktionen angefangen hat abzugeben. René Benko hat nicht das erste Mal Probleme mit dem Gesetz, schwerwiegende Probleme. 2013 ist er schon einmal wegen einem Korruptionsdelikt verurteilt worden. Die Strafe ist heute getilgt und das darf man ihm auch nicht mehr vorwerfen und das tun wir auch nicht. Um es hier einmal prinzipiell und auch ganz laut zu sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, Benko bestreitet nämlich sämtliche Vorwürfe und noch wird ermittelt. Aber unabhängig davon kann man schon mutmaßen, dass Benko damals seine Lehren aus dieser Sache gezogen hat und seine Firmenburg vor Zugriffen von außen noch weiter angriffssicher gemacht hat. Über das Vermögen, das in der Signa selbst steckt und gerade im Rahmen des Insolvenzverfahrens ERC verwertet wird, darüber reden wir noch, aber nicht in dieser Folge, sondern an anderer Stelle. Heute, wie gesagt, sprechen wir über sein privates Vermögen, soweit man das überhaupt nachvollziehen kann. Also was man sagen kann, René Benko hat als Gesicht der Signa durchaus gut gelebt. Er hat von dem Unternehmen Beraterhonorare und Gehälter in Millionenhöhe kassiert. Er war auch ordentlich gewinnbeteiligt und da kam dann schon einiges zusammen, was in sein Privatvermögen geflossen ist. Reich wird man, wenn man einerseits viel scheffelt, aber dann auch schonend damit umgeht. Und da ist in der Zwischenzeit schon das ein oder andere Arrangement bekannt geworden, dass Benko genau das ermöglicht haben dürfte. Also normalerweise zahlen erwachsene, berufstätige Menschen selbst ihre Miete, wenn sie wo wohnen, oder man ist halt Eigentümer. Vor ein paar Jahren, da hat sich Benko das ehemalige Schlosshotel in Innsbruck-Igls als Wohndomizil herrichten lassen. Das Grundstück ist 5.501 Quadratmeter groß, es ist imposant inmitten der Berge gelegen. 2016 wurde es gekauft, aber nicht von Benko selbst, sondern von einer Firma, die einer seiner Privatstiftungen zuzurechnen ist, in der wesentliche Teile des Familienvermögens stecken. Rund 60 Millionen Euro sollen investiert worden sein, um Hubschrauberlandeplatz, eine Schwimmgrotte im Keller zu errichten. Die Einrichtung selbst geht in die Hunderttausende und sonstiger teurer Schnickschnack ist angeschafft worden, wie auch ein Kunstwerk von Damien Hirst im Vorgarten. So ein Totenkopf, um den Schmetterlinge kreisen, der stand zumindest noch im Garten, als Stefan und ich ungefähr vor einem Jahr mal für eine Recherche dort gewesen sind und uns ein bisschen umgeschaut haben. Vielleicht ist das Kunstwerk mittlerweile verkauft worden, wer weiß. Google Street View gibt mir darüber jedenfalls keine Auskunft und wir waren auch schon beide länger nicht mehr in Innsbruck. Bitte sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Totenkopfs an uns. Man kann jedenfalls sagen, die Familie Benko mag's gern luxuriös und bezog eben dieses Haus. Und wie soll man sagen, man könnte fast ein Muster erkennen, denn freilich gehört die Villa mit den 1000 Kameras im Garten nicht René Benko selbst. Die Villa gehört über ein Firmenkonstrukt eben der Laura Privatstiftung. Laura, so heißt René Benkos erste Tochter und nach ihr hat er auch die Stiftung benannt, mit der er offiziell ja überhaupt nichts zu tun hat. Oder nicht mehr. Jedenfalls hatte die Villa auch einen offiziellen Mieter und das war ab Dezember 2021 die Signa Holding. Dass die Miete für ein Haus zahlt, in dem ja nur ihr Berater sitzt und die Miete letzten Endes an eine Stiftung aus dem Benko-Umfeld geht, finden wir schon sehr bemerkenswert. Na gut, und dann ist die Signa Ende 2023 pleite gegangen und dann?
Ja, sie kann die Miete nicht mehr zahlen oder zahlt sie einfach nicht mehr und dann richtet's die Mama, also Rene Benkos Mutter. Die hat die Miete für dieses protzige Domizil übernommen und da geht's nicht um ein paar hundert Euro kalt oder warm, sondern da geht's um 238.000 Euro im Monat, wie unsere Kollegen vom Standard berichtet haben. Fürs Inventar, Betriebskosten und Umsatzsteuer kommen dann da aber noch einmal 57.500 Euro dazu, also da kommen wir schon dann auf einen sehr ordentlichen Betrag, irgendwo in der Gegend knapp unter 300.000 Euro. Und im Mietvertrag wurde auch ganz praktisch geregelt, dass Benkos Mutter Begünstigte der Laura-Stiftung dort wohnen lassen kann. Also das ist diese Privatstiftung, wo viel Familienvermögen drinnen steckt. Rene Benko ist zwar nicht Begünstigter, aber nahe Angehörige von ihm, unter anderem auch seine Kinder und deren enge Familienangehörige, also unter anderem auch Rene Benko, der kann dann natürlich auch dort wohnen. Und ja, Mutter Benko ist offensichtlich eine sehr großzügige Mutter und Oma und weil er könnte sich das offiziell nicht einmal im Ansatz leisten. In seinem Insolvenzverfahren hat Benko angegeben, was er jetzt offiziell verdient. Also das war damals, als er eben Insolvenz angemeldet hat. Im März 2024 hat er gesagt, er verdient jetzt nur noch 3.700 Euro netto pro Monat. Also da ist es auch so schon in Innsbruck nicht mehr ganz so leicht, eine ordentliche Unterkunft zu finden. Und ja, er hat auch offen gesagt, dass er kann seinen Lebensunterhalt nur mit Hilfe seiner Familie und insbesondere mit Hilfe seiner Mutter bestreiten.
Ja, die Mama von Rene Benko ist wirklich eine ganz besondere Frau. Auch ihr werden wir noch eine eigene Folge widmen. Aber jetzt nur, damit ich es verstehe, die ehemalige Erzieherin und Pensionistin muss also mit ihrer kleinen Pension dem Bub mit ihrem Geld aushelfen, oder wie ist das?
Das hast du mutmaßlich falsch verstanden. Also das läuft natürlich anders. Ja, man muss da keine Sorge haben, dass...
Zynismus ist mir übrigens ganz fern.
Also man muss keine Sorge haben, dass Ingeborg Benko, um sie auch einmal beim Namen zu nennen, das ist die Mutter, da jetzt ihre Pension oder die Lebensersparnisse, die sie aus ihrer eigenen früheren beruflichen Tätigkeit hat, angreifen müsste. Das Geld kommt wohl schon woanders her, denn Mutter Benko ist ihrerseits sehr wohl Begünstigte, eben zum Beispiel der Laura Privatstiftung und hat auch aus der einen oder anderen Stiftung im Benko-Umfeld hohe Summen bekommen. Und naja, mit diesem Geld kann man dann schon was machen. Man kann ihm zum Beispiel die Miete bezahlen, man kann es auch dem Sohn schenken, wenn man möchte. Und wie die Kollegen vom Standard berichtet haben, soll Benko von 2014 bis 2024 Schenkungen und Darlehen in der Höhe von insgesamt fast 23 Millionen Euro von seiner Mutter bekommen haben. Darlehen ist ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Darlehen ist was anderes als ein Geschenk, das ist wie ein Kredit, das müsste man eigentlich zurückzahlen. Es ist halt die Frage, wie streng die Mama das Geld eintreibt, wenn man es nicht zurückbezahlen würde. Und Benko hat auch nicht nur ein Haus in Innsbruck bewohnt, so in den vergangenen Jahren, sondern es gibt auf der anderen Seite der Tiroler Landeshauptstadt noch eines, auch sehr, sehr schön gelegen. Wer weiß, warum es ihnen dann dort nicht mehr gefallen hat. Vielleicht wollte man es noch größer haben. Dieses andere Haus, auch das gehört nicht Rene Benko persönlich, sondern das gehört einer Firma namens RB Immobilienverwaltungs GmbH und Co. KG. Vorne eben die beiden Großbuchstaben RB und ja, ein Schelm, wer da Böses denkt und glauben könnte, dieses RB könnte am Ende des Tages vielleicht doch für Rene Benko stehen. Tatsächlich gehört die Firma, wie kann es anders sein, wieder in sein Stiftungsumfeld. Jedenfalls diese zweite Villa in Innsbruck, da haben die Benkos früher schon jahrelang residiert, dann von circa 2022 bis Mitte 2023 offenbar nicht mehr. Wahrscheinlich sind sie so im Jahr 2021 in die neue Villa, in die noch größere, die 60 Millionen Villa in Igls gezogen. Doch dann, komisch, gab es wieder eine Bewegung zurück, wenn man möchte, nämlich Rene Benko und seine Ehefrau Natalie, die haben im per Oktober 2023 einen 10-jährigen Mietvertrag für dieses zweite Haus abgeschlossen, in dem sie eigentlich früher gewohnt haben. Oktober 2023, das ist wichtig, sich das vor Augen zu führen, das war eigentlich ein paar Wochen, bevor die Signa-Gruppe dann begonnen hat, endgültig in die Pleite zu schlittern. Und was diese Miete betrifft, das ist ein Vorgang, den haben sich die Ermittler der Soko Signa im Bundeskriminalamt ganz im Detail angeschaut und sind da auf interessante Zahlungsflüsse gestoßen. Weil 6. Oktober 2023, da hat René Benko 360.000 Euro als Mietvorauszahlung überwiesen an die Firma, der das Haus gehört. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, woher hatte René Benko das Geld? Nämlich auch so knapp, bevor eigentlich dieses ganze Signa-Imperium in die Pleite rutscht und er dann letztlich auch Insolvenz anmelden muss. Und da ist den Ermittlern Folgendes ins Auge gestochen, nämlich gerade einmal einen Tag, bevor diese 360.000 Euro ausbezahlt werden, bekommt er 500.000 Euro auf sein Konto und die kommen von der Laura Privatstiftung. Also das ist so diese eine zentrale Privatstiftung, in der viel vom Familienvermögen steckt. Und da schließt sich dann augenscheinlich auch ein bisschen der Kreis. Vorsicht, jetzt wird's endgültig technisch. Ich versuch's sozusagen, dass Sie dem noch folgen können. Falls Ihnen ein bisschen schwindelig werden sollte, es liegt auch ein bisschen an der Konstruktion dieser Zahlungen. Also die RB Immobilienverwaltungs GmbH und Co. KG, das ist die Firma, der das Haus gehört, die gehört einer RB Immobilienverwaltungs GmbH. Und die gehört richtig großteils der Laura Privatstiftung. Also, das heißt, Benko bekommt laut den Ermittlungsergebnissen WKStA bisher eine 500.000 Euro von der Stiftung, überweist dann kurz darauf 360.000 Euro an die Vermieterfirma. Die Vermieterfirma überweist ein paar Tage später 340.000 Euro an ihre Eigentümerfirma und diese Eigentümerfirma, die schickt dann wieder 300.000 Euro zurück an die Lauger Privatstiftung. Und an jeder Station bleibt dann hier und da ein kleines Sümmchen liegen. Bei einer beschuldigten Einvernahme ist Benko dann zu der Angelegenheit befragt worden und da hat er sich sehr wortreich dagegen verwehrt, dass es sich um ein Geldkarussell gehandelt hätte. Er meint, bei den 500.000 Euro von der Privatstiftung, das sei die Aufstockung eines bereits bestehenden Darlehens gewesen. Wir merken wieder, das war Darlehen, ja, also eigentlich muss man das zurückzahlen. Und Benko hat damals gesagt, Zitat, was daran ein Karussell sein soll, ist mir weder juristisch noch immobilienökonomisch erklärlich. Naja, wir werden sehen, wie die WKStA am Ende das juristisch sehen wird.
Immobilienökonomisch ist ein tolles Wort, das muss ich einmal googeln. Also meine Mama hat immer gesagt, ich soll gefälligst schauen, dass ich mir meine Miete selbst bezahle und ich will gar nicht sagen, was ich in meiner Studentenzeit für doch einigermaßen würdelose Jobs gemacht habe, um das zu bewältigen. Aber bitte, ich mag meine Mama trotzdem, auch wenn sie nicht so großzügig gewesen ist.
Ordentliche Arbeit ist sicher nie würdelos, möchte ich an dieser Stelle einfügen.
Also gut, die Mama Benko, die ist wirklich besonders großzügig. Die hat nämlich nicht nur ein Haus für die Familie ihres Sohnes gemietet und wohl ihren Segen gegeben, damit genug Geld fließt, um ein zweites Haus bewohnen zu können. So ein Haus braucht ja auch eine Einrichtung. Und aufpassen, jetzt wird's kompliziert. Ich habe fast einen Knopf im Kopf bekommen, als ich das erste Mal gelesen habe, weil das muss der umständlichste Möbelkauf Österreichs gewesen sein. Aber das geht so circa so. Also das Haus auf der Hungerburg, das ist das ohne riesigen toten Kopf und Spargrotte im Keller. Das ist gerade wieder einmal renoviert worden und danach braucht man freilich auch neue Möbel, weil man will ja nicht den alten Kram da reinstellen. Und diese Möbel sollen laut Voranschlägen rund 400.000 Euro gekostet haben. 400.000. Ja, ich weiß es auch nicht, vielleicht ein goldenes Klo oder so. Laut Ermittlungen hat René Benko von diesen 400.000 Euro Einrichtung, da sind die Kunstwerke noch nicht dabei, rund 175.000 Euro selbst bezahlt und den Rest, nämlich 257.000 Euro, hat dann die Mama beigesteuert. Zumindest steht das in den Ermittlungsakten. Aber damit nicht genug, aus den Einvernahmeprotokollen ergibt sich noch etwas, nämlich dass Mama Benko die Möbel, die sie gerade gekauft hat, samt technischer Ausstattung, dann wiederum um 395.000 Euro, also ein bisschen weniger, als es insgesamt gekostet hat, an die Vermieterfirma aus dem Reich der Privatstiftung verkauft. Heißt, eigentlich hat es nichts gekostet und am Ende hat man ein wenig Gewinn gemacht. Die Ermittler wollten auch wissen, wem Benkos Meinung nach diese Möbel, das für das von ihm bewohnte Haus, denn gehören. Und da hat er gesagt, Zitat, die Möbel haben aus meiner juristischen Laiensicht meiner Mutter gehört. Gut, warum erzählen wir das eigentlich alles und teilweise auch recht im Detail und so, dass man es vielleicht dann eh gar nicht mehr versteht und man sich's aufzeichnen muss? Die Komplexität ist Teil des Systems und wenn es um Benkos Privatvermögen geht, dann kommt man sehr oft zu dem Punkt, dass er selbst zwar offiziell nichts hatte, aber großzügig Sachen zur Verfügung gestellt bekommen hat. Zum Beispiel von seiner Mama, die das relativ offensichtlich nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet haben kann, oder von dem Unternehmen, das er gegründet hat, der Signa. Wir haben vorhin schon erwähnt, dass die Signa Holding einen Mietvertrag für die Villa in Igls geschlossen hat, in der Benko und seine Familie wohnten. Und das ist offenbar etwas, das hat man nicht nur einmal gemacht, da gab es auch noch andere Wohnungen. Auf dem Gebäude am Wiener Fleischmarkt befindet sich eines der wohl schönsten und sagenumwobensten Penthäuser Wiens. 600 Quadratmeter groß, dazu Terrassen mit einer Fläche von rund 450 Quadratmetern, unverbauter Blick auf den Stephansdom. Hauptmieterin dieser Traumimmobilie war eine Tochterfirma von Benkos Laura Privatstiftung, doch die Signa Holding wiederum mietete das Luxusdomizil im Rahmen eines Untermietverhältnisses dann wieder an. Hören Sie, dürfen dreimal raten, wer dort gewohnt hat? Richtig, Reno Benko mit seiner Familie, wenn diese in Wien war. So ergibt sich das zumindest aus dem laufenden Insolvenzverfahren. Im Zuge dessen hat Benko angegeben, dass mit der Signa Holding vereinbart gewesen sei, dass er die Hälfte der Miete übernehmen würde. Die Hälfte ist aber natürlich noch immer deutlich weniger als alles. Übrigens noch ein Side-Aspekt zu der Wohnung am Fleischmarkt. René Benko hat ja einiges versucht, um aus U-Haft zu kommen. Und einer seiner Vorschläge war, dass er doch dort mit einer Fußfessel weilen könnte, während die Ermittlungen laufen. Haben die Richter abgelehnt. Na gut, und dann gibt's noch eine Immobilie, von der erzählen wir Ihnen jetzt auch noch ein bisschen was, weil die immer wieder auftauchen wird. Das war seine Lieblingsvilla, die Villa Ansaldi am Gardasee in Italien. Und die spielt schon seit den 2000er Jahren eine recht wichtige Rolle für ihn. Sie dürfen raten, gehört hat sie ihm nicht, gemietet hat sie die Signa Holding, offiziell als Repräsentanz für Italien. Wir wissen nicht, ob Benko auch hier Zuzahlung geleistet hat, gut möglich. Trotzdem macht das eben einen Unterschied, ob man alles selbst bezahlen muss oder eben nicht. Wobei, es gibt natürlich auch hier wieder das Thema mit der Eigentümerschaft. Die Villa Ansaldi soll über Zwischenfirmen ebenfalls einer Stiftung aus der Benkosphäre gehören. Und nicht zuletzt wegen all dieser extrem schwierig zu durchblickenden Konstruktionen und Verwicklungen versuchen nun auch alle Gläubiger, nicht nur die von Benko selbst, auch die von der Signa, an das Vermögen von Benko und der Stiftungen heranzukommen. Weil auch die Staatsanwaltschaft glaubt, er hat Vermögen auf die Seite geschafft und dass er eben doch nicht so besitzlos ist, wie er angegeben hat. In der Festnahmeanordnung gegen René Benko aus dem Jänner 2025 äußert die WKStA mit dem Verweis auf die damaligen Ermittlungsergebnisse den dringenden Verdacht, Benko habe, Zitat, Bestandteile seines Vermögens beiseite geschafft oder sonst sein Vermögen wirklich oder zum Schein verringert und dadurch die Befriedigung seiner Gläubiger oder wenigstens eine von ihnen vereitelt oder schmälert, wobei durch die Tat ein noch festzustellender 300.000 Euro übersteigender Schaden herbeigeführt wurde. Übersetzt heißt dieses sperrige Juristendeutsch, man glaubt, er hat sein Vermögen versteckt oder absichtlich bei Anmeldung der Privatinsolvenz nichts angegeben und Benko bestreitet das freilich. Die WKStA nennt in der Festnahmeanordnung auch noch gleich ein paar Beispiele. Da geht's etwa um eine Überweisung eines Betrags von 2 Millionen Euro an Ehefrau Natalie Benko im Jänner 2023. Das war zu einem Zeitpunkt, dass bei der Signa schon viele dunkle Wolken am Horizont aufgezogen sind. Das wird Benko wahrscheinlich auch nicht entgangen sein. Die Staatsanwaltschaft betrachtet die Zahlung als Schenkung, die beim Finanzamt nicht angegeben wurde. Die zuerst schon diskutierte Mietvorauszahlung sowie die Anzahlung für Möbel sieht man gemäß Verdachtslage auch als Beiseiteschaffen von Vermögen. Und apropos Einrichtung, da gibt's auch noch eine Streiterei, was René Benko denn davon in der Luxusvilla am Villasteig gehört haben soll. Die Staatsanwaltschaft moniert jedenfalls, dass Benko nicht angegeben habe, zumindest Miteigentümer der wertvollen Einrichtungsgegenstände zu sein. Und ja, sie glauben, die seien immerhin 8 Millionen Euro wert, also auch nicht nix. Die Staatsanwaltschaft hegt außerdem den Verdacht, Benko hätte eine Uhr der Marke Patek Philippe Nautilus Chronograph im Wert von zumindest 90.000 Euro vor der Insolvenz zur Seite geschafft. Und ja, laut Festnahmeanordnung gibt es ein Foto auf Benkos Handy, das zeigen soll, dass er diese Uhr noch Mitte 2023 getragen hat. Es geht auch um hochpreisige Waffen, die Benko laut Verdachtslage zum Schein an eine ihm nahestehende Firma verkauft haben soll und dafür auch eine Rechnung gefälscht haben soll. Waffen und Jagden, das ist übrigens auch noch so ein spezielles Ding, da werden wir auch in den nächsten Folgen noch viel darüber sprechen. Und ich darf schon spoilern, da gibt's echt ein paar sehr super juicy Geschichten.
Ja, aber woher wollen die Ermittler sowas eigentlich wissen? Also wie kommt man drauf, dass es etwas gibt, eben zum Beispiel eine Uhr, von dessen Existenz man vorher nichts wusste? Naja, erstens hat es mittlerweile doch etliche Zeugen ein Vernehmen gegeben und da haben doch viele Personen bereitwillig ausgesagt. Man wird natürlich sehen, wie die Justiz das am Ende bewerten wird. Jedenfalls ist René Benko im Jänner dieses Jahres festgenommen worden und in der Folge in U-Haft gesteckt worden. Und die Ermittler haben zum wiederholten Male auch gleich noch ein paar Hausdurchsuchungen gemacht. Da findet man natürlich dann auch einiges. Und jetzt könnte man denken, was will man bei ihm nach so langer Zeit und so langen Ermittlungen noch finden? Man ist ja schon so oft in den Büros und auch sonst überall gewesen. Das war ja nicht die erste Razzia. Man hat entweder A, alles mitgenommen oder B, na, vielleicht gibt es Sachen, die noch woanders liegen. Und die Ermittler haben doch tatsächlich was gefunden, wo man es nicht vermutet hätte. Sie waren bei Verwandten von Benkos Ehefrau zu Hause und dort war ein Safe und dann haben diesen Safe geöffnet und da war dann eben doch noch einiges drin. Teure Uhren, Manschettenknöpfe, also auch teure Manschettenknöpfe nämlich, und Bargeld, also allein das Bargeld machte 120.000 Euro aus. Ein Sachverständiger hat dann den Verkehrswert der Uhren, der Uhrenbänder und der Manschettenknöpfe ermittelt und ist da dann noch einmal auf so rund 250.000 Euro gekommen. Und ja, Benko hat diese Gegenstände bei der Anmeldung seiner Insolvenz nicht angegeben. Jetzt ist natürlich die große Frage, gehört ihm das oder gehört es ihm nicht? Die Ermittler haben Benko in der U-Haft dazu befragt, ja, ob er von dem Safe und von den Dingen drin wisse. Und er sagt, ja, also vom Großteil der Gegenstände hätte er gewusst, wobei drei Uhren, das seien, Zitat, irgendwelche Gastgeschenke gewesen, die er vergessen habe und die hätten wir für einen guten Zweck versteigern wollen. Und er hat dann aber auch gesagt, dass der Tresor seiner Frau gehören soll und er persönlich da nichts hineingegeben habe. Er hat gesagt, dass seine Frau aus Sicherheitsgründen einen Teil des Vermögens außerhalb der eigenen Villa aufheben habe wollen.
Ja, dass René Benko ständig Sicherheitsbedenken hatte, das ist bekannt. Manche seiner Wegbegleiter haben uns gesagt, er sei nahezu paranoid gewesen, sein gemeines Wort, aber er hat schon viele Sicherheitsbedenken
gehabt.
Wenn
man Möbel um 8 Millionen Euro hat und sonstige schöne Dinge, dann wird man ein bisschen auf Sicherheit bedacht sein wahrscheinlich.
Ein bisschen auf Sicherheit ist gut, es hat immer Leibwächter gegeben. Wir waren ja beim Haus in Igels, das gleicht eigentlich einer Festung, da sind überall Kameras und zwar wirklich überall die 360-Grad-Firmen. Also ich habe mir damals gedacht, das ist wahrscheinlich der sicherste Ort der Welt. Ja, und es wurde sichtbar auch ein Vermögen für Sicherheitsmaßnahmen ausgegeben, weil sowas kostet auch eine ordentliche Stange. Aber wie man in der Politik immer so schön sagt, kann sicher sein, so viel es will. Am Ende des Tages geht's um das sogenannte subjektive Sicherheitsgefühl und das war bei René Benko offenbar trotzdem erschüttert. Er gibt bei seiner Vernehmung auch an, dass er ja nicht ausschließen könne, von dem eigenen Sicherheitsmitarbeiter überfallen zu werden. Das zeigt halt schon irgendwie, dass er ein misstrauischer Mensch zu sein scheint. Na gut, jedenfalls redet Benko mit den Ermittlern auch noch länger über die insgesamt 11 Uhren aus dem Safe. Die Ermittler werfen dabei die Frage auf, ob seine Frau auch Herrenuhren trägt, weil die Uhren waren sehr groß und er sagt prinzipiell, seine Frau sei eben groß und bevorzuge Uhren, aber er sagt auch, also für die 8 Uhren hat er eine gute Erklärung. Er sagt, dass er jeweils 4 der Uhren und auch 2 Paar der Manschettenknöpfe seinen Söhnen zu Weihnachten im Jahr 2021 geschenkt habe. Und ja, ich nehme an, also ich würde mich freuen so über ein Geschenk, aber die waren damals auch noch sehr jung. Und die Ermittler haben dann geschaut, ob das denn stimmen kann und haben Handys ausgewertet von der Frau und vom Benko und den Kindern. Und ja, da sieht man die Kinder mit vielen, vielen Geschenken, aber irgendwie mit keiner Uhr. Dafür gibt's dann Fotos von nach Weihnachten, wo René Benko zumindest eine dieser Uhren regelmäßig trägt.
Muss man fairerweise sagen, er hat auch gesagt, er hat sich dann manchmal von seinen Söhnen ausgeborgt.
Ja. Also wenn sich meine Mutter Dinge von mir ausborgen wollte, die sie mir eigentlich schon geschenkt hat, war ich nicht so begeistert. Aber vielleicht sind die Kinder von René Benko besser erzogen, als ich es war, und großzügiger und teilen gern. Jedenfalls hat man ihn dann gefragt, wem die gefundenen Uhren denn aus seiner Sicht denn gehören sollen. Und er sagt dann, Gott sei Dank bin ich kein ausgebildeter Jurist und muss mich nicht mit einer derart vermeintlich einfachen, aber trotzdem komplexen Frage beschäftigen. Gut, es könnte sein, dass das bald Gerichte tun werden, denn in einem der ersten Strafverfahren könnte es möglicherweise genau um diesen Safe gehen und um die Frage, wem denn der Inhalt gehört und ob dieser Inhalt oder dieses Vermögen denn vor den Benko-Gläubigern versteckt wurde und sie somit geschädigt worden sein könnten. Konjunktiv ist wichtig in unserem Job. Zu diesem Teilverdacht aus dem großen Signer-Verfahrenskomplex gibt es jedenfalls schon einen Abschlussbericht der Soko Signer, der ist sehr ausführlich und sehr detailliert. Und dem entnimmt man, dass Natalie Benko mittlerweile auch Selbstbeschuldigte ist, rund um die Ermittlungen zu ihrem Ehemann, da der Verdacht bestehe, dass sie einen Beitrag dazu geleistet haben könnte, eben jene Vermögensbestandteile zur Seite zu schaffen. Konkret, indem sie den bewussten Safe anschaffen ließ und ihn für Benko zur Verfügung stellte oder selbst entsprechend genutzt hat.
Wir haben Natalie Benko über ihre Anwälte danach gefragt, ob sie denn Stellung nehmen möchte. Und Anna, was hat sie uns denn mitgeteilt?
In den Ermittlungsakten ist jetzt erst kürzlich eine sehr spannende Liste aufgetaucht. René Benko hat dort akribisch festgehalten, was er seiner Frau und anderen Angehörigen an sogenannten unentgeltlichen Verfügungen zukommen hat lassen. Das heißt, dass zum Beispiel Unterhaltsleistungen da noch gar nicht inkludiert sind. An seine Frau gingen 2014 bis 2023 auch sogenannte anlassbezogene Gelegenheitsgeschenke von insgesamt 7,9 Millionen Euro. Benko musste die Liste auf gerichtlichen Auftrag hin in seinem Insolvenzverfahren erstellen. Dafür, dass Benko mittlerweile nichts mehr hat, war da jahrelang offenbar sehr viel Geld familiär unterwegs. Und René Benko, ein großzügiger Ehemann, wollte seiner Frau sogar noch mehr schenken. Besonders spannend erscheint uns hier ein geplatztes Geschäft mit einem Zürcher Juwelier. Benko soll dort einen Ring im Wert von rund 2,2 Millionen Euro geordert haben. Aber kurz vor Weihnachten im Jahr 2021 trat der Juwelier dann von dem Geschäft zurück, weil er das Geld nicht bekommen haben soll. Zumindest einen Ring in selbiger finanzieller Liga hat Benko seiner Frau aber offenbar sehr wohl zukommen lassen und er wurde gemeinsam mit 6 anderen Ringen in eben diesem Tresor entdeckt und stammt auch von dem gleichen Schweizer Juwelier. Den Ermittlern zufolge wurde der Ring im Sommer 2021 um rund 2,4 Millionen Schweizer Franken gekauft, das sind 2,1 Millionen Euro. Und auch sehr spannend, René Benko spricht in diesem Anlassbericht auch von diesem Ring und sagt, dass er eben im Jahr 2021 seiner Frau einen solchen Ring mit eben diesem Wert geschenkt hat. Damals schreibt der Juwelier jedenfalls, ich hoffe, sie hat Freude an dem Meisterstück. Da die Ringgrößen den Ermittlungsergebnissen zufolge auch an Natalie Benkos Hände angepasst sind, kann man schon davon ausgehen, dass diese tatsächlich auch ihr gehören. Insbesondere bei den Uhren und bei den Manschettenknöpfen im Safe und auch beim Bargeld besteht der Verdacht, dass das vielleicht nicht alles ihr, sondern eben auch ihrem Ehemann gehört haben könnte. Sollte Natalie Benko durch die Verwahrung im Safe geholfen haben, Vermögen vor dem Zugriff der Masseverwalter und Gläubiger zu schützen, könnte sie einen Beitrag zu einer möglichen Straftat geleistet haben. Man nennt das dann betrügerische Krieder. Noch einmal, auch für sie gilt vollumfänglich die Unschuldsvermutung. Sie hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert, in einem Antrag von Mai 2025 bestätigt Natalie Benko aber die Aussagen ihres Ehemannes, dass diese 8 Uhren und diese Manschettenknöpfe ihren Söhnen zu Weihnachten 2021 geschenkt worden seien und auch, dass 3 weitere Armbanduhren, diese irgendwelchen Gastgeschenke, solche Gäste hätte ich übrigens auch gern, zu karitativen Zwecken versteigert werden sollten. Zu dem Bargeld sagt sie, dass es sich hier um Geld handeln würde, das sie eben über die Jahre angespart habe. Und dann hat sie einen Antrag gegeben, dass eben alle diese Gegenstände aus dem Tresor wieder an sie zurückgehen sollten. Der wurde dann aber zurückgezogen. Sie sagt, der sei von ihrer damaligen Anwältin ohne ihr Wissen eingebracht worden Und sie habe auch erst nachträglich vom Inhalt erfahren. Sie habe gar nicht gewusst, was in dem Antrag steht. Und ja, mittlerweile will sie nur mehr die Ringe. Ich finde das ein bisschen komisch.
Ja, durch das Hin und Her mit den Anträgen weiß man jetzt auch nicht genau, ob diese inhaltliche Stellungnahme, die wir da jetzt wiedergegeben haben, weiterhin aufrecht ist oder nicht. Wie gesagt, wir haben ja versucht, direkt zu fragen. Vermögensübertragungen von René an Nathalie Benko, die werden also von den Ermittlern ganz genau unter die Lupe genommen. Was gehört ihr offiziell? Wem gehört es wirklich? Und dabei geht's nicht nur um Ringe, sondern es geht, wie könnte es im Hause Benko anders sein, auch um Immobilien. Die in Lausanne in der Schweiz geborene Nathalie Benko arbeitete einst als Assistentin für ihren Mann. Sie ist die Mutter dreier seiner Kinder und war auch repräsentativ stets an seiner Seite. Neben teurem Schmuck, teurer Einrichtung und einem prinzipiell schon luxuriösen Lebensstil soll ihr Benko auch großzügig Geld bereitgestellt haben, um ein Immobilienportfolio aufzubauen. Das lief wohl über eine Struktur unter dem Firmennamen NB Immo. Firmen sind zwar bis vor kurzem die Luxusvilla in Igls. Mitte Mai 2025, also vor kurzem, hat Nathalie Benko den Firmensitz an die Adresse der zweiten Innsbrucker Villa der Benkos verlegen lassen. Auch hier geht's bei dieser NB Immo wie so oft im Benko-Universum nicht um Kleingeld. Die NB Immo hat Firmenbuch einen Jahresabschluss per 31.12.2023 veröffentlicht und da sieht man immerhin, dass es da ein Anlagevermögen von rund 22,7 Millionen Euro gibt. Also da steckt schon was drin. Und eine der Beteiligungen dieser GmbH ist eine NB Immo Deutschland KG und das könnte schon darauf hindeuten, dass sich da auch einige Assets im Nachbarland befinden. Aber nicht nur in Deutschland, es gibt auch Verbindungen nach Spanien, genauer gesagt nach Ibiza. Nathalie Benko hat da zwei Firmen ins Leben gerufen, die NB Immo Ibiza 2 SL und die NB Luxury Assets SL. Letzterer Firma gehört die sogenannte Villa Bora. Also falls Sie viel Geld haben, können Sie sich dort zum Beispiel im Urlaub einmal einmieten. 300 Quadratmeter hat die Villa an der Südwestküste der Insel, 20 Minuten vom Flughafen entfernt. Es gibt drei Schlafzimmer, fantastischer Meerblick. In der Master Suite hängt an der Wand eine überdimensionale, unbekleidete, tätowierte Frau. Das Bett ist rund, nicht eckig, wer auf solche Details Wert legt. Und auf der Terrasse steht ein prächtiger Whirlpool. Im Wohnzimmer, da hängt auch wieder eine nackte Frau an der Wand, die dann mit gespreizten Beinen. Auf der Terrasse steht ein riesiger Glastisch, wenn man draußen frühstücken will. Und zur Villa gehört natürlich auch ein riesiger Pool, wenn es zu kalt ist, also dann ist geheizt und es ist Salzwasser drin. Und ja, da lässt sich's wahrscheinlich schon ganz gut leben. Und man kann auch noch etliche Services dazu buchen, wenn man möchte. Man kann eine Yacht mieten, eine Nanny, man kann sich den Kühlschrank auffüllen lassen und man kann sich dann alles von einem Küchenchef kochen lassen. Es gibt Beauty-Stylisten, Massageservice und private Fahrer. Ja, und wenn man jetzt glauben würde, eine solche Villa auf Ibiza wäre genug. Nein, es gibt noch eine zweite, wir haben schon vorher gesagt, es gibt auch eine zweite Firma auf Ibiza, die zum Einflussbereich von Nathalie Benko zählt. Und Medienberichten zufolge gehört ihm auch der eine Villa. Diese liegt im Ortsteil Jesus von Ibiza Stadt, Ende einer von Zypressen gesäumten Straße, die steil zu dem Haus führt und dann vor einem hölzernen Tor endet. Und auf diesem hölzernen Tor, da prangt dann ein großes N. N wie Nathalie vielleicht? Die Villa dort ist ein bisschen größer als die Villa Bora. Das Grundstück hat ungefähr 10.000 Quadratmeter. Und erst im Sommer 2024 soll Familie Benko da Urlaub gemacht haben. Sommer 2024, wir rechnen noch einmal nach. Das war dann wohl nach dem Insolvenzantrag von René Benko. Und ja, man soll dort gewesen sein, begleitet von Bodyguards und Kindermädchen. Jetzt könnte man ein bisschen böse sagen, Insolvenz hin und her, weil Insolvenz ist, hat zumindest mehr Zeit für Urlaub. Ja, das ist alles schon sehr bemerkenswert. Und vielleicht noch bemerkenswerter ist, dass die Villa erworben wurde, als Signer schon auf schwierigere Zeiten zusteuerte. Im Mai 2022 ist die Villa um 7,7 Millionen Euro gekauft worden. 6,1 Millionen Euro davon soll Nathalie Benko bestritten haben und der Rest soll aus einem Darlehen der Laura Privatstiftung gekommen sein. Die in die Jahre gekommene Villa musste dann auch noch ein wenig saniert werden. Eh nicht so viel, aber kostet halt schon 3 Millionen Euro und da wurde um- und ausgebaut. Und laut dem Magazin News kam auch diese Summe von der Laura Privatstiftung. So eine Sanierung, die kann natürlich dann auch nicht jeder machen, sondern man hat dafür Rolf Blackstad engagiert. Das ist der Sohn des kanadischen Star-Architekten Rolf Blackstad. Allerdings schreibt man den Star-Architekten mit PH und den Sohn mit F. Das ist jemand, der auf der Baleareninsel offensichtlich äußerst begehrt ist, wenn es ums hübsche Umgestalten von Villen und dergleichen geht. In der Villa hat es übrigens keine Hausdurchsuchung gegeben, zumindest soweit wir wissen. Ob dort noch Privatvermögen herumliegt, ist also unklar.
Ibiza mag ja ganz fesch sein, aber ich bin schon mehr ein Fan der Villa Ansaldi in Italien und auch, man sagt auch, Rene Benko hat es dort besonders gern gemacht und hat dort viel Zeit verbracht. Dieses Haus liegt wirklich äußerst malerisch inmitten eines 12 Hektar großen Parks. Es gibt einen Helikopterlandeplatz, freilich direkten Seezugang. Die besten Geschäftskunden, auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz, hat er dorthin eingeladen. Viele davon sind eben mit Helikopter oder auch Motorboot direkt angereist. Und besonders legendär ist der 40. Geburtstag von Rene Benko, der dort gefeiert wurde. Ja, wir haben es zuerst schon erwähnt, freilich die Villa gehört Benko nicht. Sie wurde von der Signer Holding dann auch noch gemietet. Aber offenbar gehört so eine Geburtstagsfeier mit vielen Promis zu dringend notwendiger Geschäftstätigkeit oder so. Ich war im vergangenen Sommer dort und habe versucht, einen Blick durch die dicht bewachsene Hecke zu erheischen. Das war ganz schön schwierig, man hat sich vor Touristen gut abgeschirmt. Am Briefkasten stand jedenfalls Benko. Dort hat es schon eine Hausdurchsuchung gegeben, auch sonst wird die Villa gerade ausgeräumt. Es sind ja bisher schon etliche Sachen von Rene Benko versteigert worden, die nicht nied- und nagelfest wurden, beziehungsweise auch die ganzen Sachen, die offiziell nicht ihm, sondern der Signer gehört haben. Der Insolvenzverwalter versucht so doch noch ein bisschen was für die Gläubiger herauszuholen. Die Signer hat in der Villa Ansaldi einige Räume als Büroräume angemietet. Man hat das eben, es war die offizielle Italien-Repräsentanz. Und es wurde auch schon vor der Auktion in einem juristischen Vorfang geklärt, dass die Möbel und Gegenstände der Signer Holding gehören. Deshalb darf man es jetzt versteigern und muss nicht darauf warten, dass jemand entscheidet, ob es Rene Benko gehört oder nicht. Die Versteigerungsplattform Arena hat jedenfalls schon in der Vergangenheit im Auftrag des Masseverwalters eben alles Mögliche versteigert. Zum Beispiel 4 Profilausgaben um 70 Euro, das Geld hätten wir gern selbst. Eine Signer Schneekugel um 991 Euro. Eine Fußmatte um 2.265 Euro, den Besprechungstisch Präsidenten um 37.254 Euro oder seinen Bürosessel um 11.611 Euro. Was jetzt unter den Hammer kommen soll, was so in der Villa Ansaldi rumsteht, sind ungefähr 1.800 Exponate und das geht von teuren Luxustischen über ein goldenes Türschild mit Familie Benko bis zu einer Ausgabe der Tiroler Tageszeitung zum Geburtstag des Signer-Gründers 20.05.1977. Damaliger Kaufpreis waren 3 Schilling. Unser Kollege Julian Kern war jedenfalls dort und hat sich umgesehen und das hat er dort vorgefunden.
Ja, eigentlich ist die Villa Ansaldi ein sehr ruhiger Ort. 12 Hektar ist das Grundstück groß und zur Straße hin ist das alles gut abgeschirmt. Aber ruhig ist es da heute nicht. Im Hintergrund hört man ein Notstromaggregat laufen. Und man erzählt sich hier vor Ort, dass das deshalb läuft, weil die Energiekosten schon lange nicht mehr gezahlt wurden. Und das hat auch den Wellnessbereich ordentlich mitgenommen. Der liegt im Untergeschoss und eigentlich braucht es Pumpen, um das Grundwasser hinauszudrücken. Aber offenbar hat es länger keinen Strom gegeben und deshalb ist dort alles unter Wasser gestanden. Man sieht das ganz gut am Schimmel an den Wänden. Der Grund für die Besichtigung ist die Versteigerung, die derzeit abläuft. Und da gibt es so gut wie alles zu erwerben. Wer für den Sommer noch ein Wakeboard sucht oder Wasserski, wird hier genauso fündig wie Personen, die schon Richtung Herbst oder Winter denken. Denn neben Gartenmöbeln steht sogar eine Einbausauna zum Verkauf. Das begehrteste Exponat ist aber definitiv das Gästebuch. Und die Einträge darin gehen zurück bis ins Jahr 2009. Sie enden ungefähr 10 Jahre später. Da haben sich unter anderem Tina Turner, DJ Ötzi, Alfred Gusenbauer, Silvio Berlusconi, Niki Lauda, der Fußballer Roman Wallner, Sigi Wolf oder auch die Familie Tönnies vom größten deutschen Fleischverarbeiter für den Aufenthalt bedankt. Und auch wer das Eigenheim mit einer Überwachungsanlage ausstatten will, der wird hier fündig. Die war übrigens auch schon online, als ich hier angekommen bin. Deshalb hat es mich nicht so gestresst, als ich mich hier in Ruhe umgeschaut habe. Da Da ist mir natürlich auch der Postkasten aufgefallen und da ragt ein Schreiben sehr weit heraus. Man muss es nicht einmal angreifen, um es lesen zu können. Und dennoch soll René Benko eine Postsendung innerhalb von 30 Tagen abholen, sonst geht es an den Absender zurück. Dass er das selbst noch abholt, ist wohl ziemlich unwahrscheinlich. Interessant ist aber, am Postkasten steht nicht nur sein Name, sondern auch jener seiner Signa Holding, obwohl er dort offiziell seit Jahren nicht mehr Vorstand ist. Die Villa Simeone gehört übrigens nicht direkt der Signa, sondern einer Firma aus Luxemburg. Und diese wiederum dürfte über mehrere Ecken zurück ins Reich der Stiftungen rund um René Benko und seine Familie führen. Die Auktion, die hier jetzt läuft, dient also vor allem einen Zweck. Damit soll so viel Geld eingenommen werden, um die Gläubiger der Signa Holding zumindest ein bisschen zu entschädigen. Wie viel dabei herauskommt, das wird sich frühestens Mitte Juli zeigen. Dann endet die Auktion. Wer fündig wird, kann das auch gleich mit einem Italienurlaub verbinden. Denn abbauen und abholen muss man die Exponate selbst.
Gut, genug übers Geld für heute geredet. In der nächsten Folge geht's weiter. Da reden wir dann über die Stiftungen. Stiftungen, das klingt so irrsinnig trocken, ist es aber gar nicht. Und außerdem ein entscheidender Punkt. Dort liegt nämlich das ganze Vermögen, das noch übrig ist und das alle haben wollen. Wir erzählen, was es damit und der speziellen Rolle von René Benkos Mutter Ingeborg auf sich hat. Nächsten Freitag auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Danke, tschüss.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.